NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit folgenden Themen: Ägypten in Aufruhr, Präsident Morsi streitet mit dem obersten Richterrat über die Machtbefugnisse des Präsidenten, Ringen um Griechenland, die EU-Finanzminister versuchen heute erneut, Athen vor der Pleite zu bewahren, drastische Rentenerhöhung, der aktuelle Rentenbericht der Bundesregierung zieht die höchste Rentensteigerung seit den 90er Jahren in Erwägung, vorausgesetzt die Wirtschaftslage bleibt stabil. Und was kommt nach Kyoto? In Katar hat heute die Weltklimakonferenz begonnen. Wir berichten und kommentieren. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Guten Abend und herzlich willkommen. Seitdem der ägyptische Präsident Morsi vorige Woche seine Macht massiv ausgebaut hat, ist das Land in Aufruhr. Immerhin hatte sich Morsi mit seinen neuen Dekreten effektiv der Kontrolle der Justiz entzogen und sich damit über das Staatssystem gestellt. Ägypten also auf dem Weg zur Diktatur. Heute diskutierte der oberste Richterrat mit dem Staatschef. Morsi bemühte sich mit dieser vermeintlichen Gesprächsbereitschaft wohl um eine Entschärfung der Lage. Die Gewalt auf den Straßen ging aber trotzdem weiter. Peter Steffe berichtet.
Heute Nachmittag Damanhur, rund 100 Kilometer südöstlich von Alexandria. Hunderte Muslimbrüder waren dort zu einer Trauerprozession zusammengekommen. Sie begleiteten den Sarg des erst 15-jährigen Fatri Massoud. Der Schüler war gestern bei schweren Ausschreitungen in der Stadt im Nildelta ums Leben gekommen, als das dortige Büro der Muslimbruderschaft angegriffen und verwüstet wurde. Bei den Zusammenstößen zwischen Anhängern des ägyptischen Präsidenten Morsi und seinen Gegnern gab es mehr als 60 Verletzte. Beide Gruppen attackierten einander mit Schlagstöcken, Brandsätzen und Steinen. Auch in Kairo ein Trauerzug. Ein Demonstrant der Revolutionsbewegung 6. April ließ bei den Unruhen der vergangenen Tage sein Leben. Er starb gestern an seinen schweren Kopfverletzungen, nachdem ihn bei Krawallen am Freitag ein Gummigeschoss der Polizei getroffen hat. Zwei Trauerzüge in zwei verschiedenen Städten Ägyptens. Und vielleicht ein Vorgeschmack darauf, was das Land möglicherweise morgen erwartet. Dann nämlich sollen in Kairo gleich zwei Demonstrationszüge stattfinden. Einer für Präsident Morsi, einer gegen ihn. Um im Vorfeld der für morgen angekündigten Proteste von Islamisten und säkularen Gruppierungen die Lage zu entspannen, hat Präsident Morsi heute plötzlich Gesprächsbereitschaft signalisiert. Vor einem Treffen Morsis mit seinen Kritikern vom Obersten Rat der Justiz deutete Justizminister Ahmed Bekki Bereitschaft zum Kompromiss an. Er schlug eine Abänderung der am Donnerstag erlassenen Verfassungserklärung vor. In der Erklärung hatte Morsi verfügt, dass seine, wie es hieß, zum Schutz der Revolution getroffenen Entscheidungen rechtlich nicht angefochten werden können. Inwieweit es tatsächlich zu einer Abänderung kommen wird, ist unklar. Bislang gibt es über das Gespräch zwischen Richterrat und Präsident keinerlei Informationen. Von derlei Kompromissen will der Oppositionspolitiker Mohamed El-Baradei nichts wissen. Er, El-Baradei, beharrt nach ägyptischen Zeitungsinformationen nach wie vor auf einer vollständigen Rücknahme der umstrittenen Bestimmungen. Morsi, so El-Baradeis Kritik, sei dabei, eine neue Diktatur aufzubauen. Die Frage bleibt letztlich, ob Morsi in der aktuell angespannten Situation tatsächlich seine Verfassungserklärung zurücknimmt. Und wenn, wie ihm das gelingen soll, ohne Gesichtsverlust.
Seit Wochen hält das Gezerre um die Freigabe von frischem Geld für Griechenland an. Die Eurofinanzminister, der Internationale Währungsfonds IWF und die Europäische Zentralbank unternehmen heute einen weiteren Anlauf, neue Milliardenhilfen für Griechenland auf den Weg zu bringen. Sie sitzen immer noch zusammen. Einen Schuldenschnitt für Athen lehnt Deutschland nach wie vor ab und stellt sich damit gegen den IWF. Trotzdem zeigten sich alle Seiten vor dem Treffen zumindest vorsichtig optimistisch, dass es heute Abend eine Lösung geben könnte und Athen die fehlenden Milliarden bekommt. Aus Brüssel berichtet Wolfgang Landmesser.
Zumindest untereinander wollen die Euro-Finanzminister heute keinen Streit mehr über die Finanzlücke, die im griechischen Rettungsprogramm klafft. Am Samstag stimmten sie sich auf einer Telefonkonferenz ab. Gute Aussichten, dass keine weitere lange Verhandlungsnacht notwendig wird, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei seiner Ankunft in Brüssel.
Wir werden eine Lösung finden. Ich bin ganz zuversichtlich. Wir haben gut gearbeitet. Ich hoffe, dass wir heute nicht in die späten Stunden tagen müssen. Wir sind bereit, zu einer Lösung zu kommen. Und ich glaube, dass das heute auch gelingen wird.
Über die Aussichten auf einen gemeinsamen Deal wollte Christine Lagarde nicht spekulieren. Nur so viel, man arbeite an einer glaubwürdigen Lösung für Griechenland, sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds.
On va travailler à une solution qui soit crédible pour la Grèce. C'est ça qui est important aujourd'hui.
Glaubwürdig bedeutet aus Sicht des IWF, Griechenland kommt nicht mehr lange ohne einen weiteren Schuldenerlass über die Runden. Im März hatten bereits die privaten Gläubiger auf über die Hälfte ihres in Griechenland investierten Geldes verzichtet. Jetzt wären auch die Euro-Länder und die Europäische Zentralbank dran. Für den Bundesfinanzminister kommt der Schuldenschnitt schon jetzt rein rechtlich nicht in Frage. Und das sehe nicht nur Deutschland so.
Das ist nämlich kein deutsches Problem. Das ist ein Problem der Eurozone, dass alle sagen, bei der Konstruktion, die wir für die europäischen Rettungsschirme geschaffen haben, ist das mit einem Schuldenschnitt nicht zu vereinbaren.
Stattdessen wollen die Euro-Länder ein Paket aus mehreren Punkten schnüren, um die Finanzlücke in Höhe von über 30 Milliarden Euro zu schließen. Und ein Schuldenerlass gehöre nicht dazu, sagt auch der luxemburgische Finanzminister Luc Frieden.
Dieses sind Optionen, die nicht meine Präferenz haben. Ich glaube, vorerst müsste mit anderen Mitteln versucht werden, dieses Ziel der Schuldentragfähigkeit zu erreichen.
So könnte Griechenland länger Zeit bekommen, die Rettungskredite zurückzuzahlen. Die Finanzminister könnten die Zinsen für die Kredite aus dem ersten Rettungsprogramm deutlich senken. Und Griechenland könnte weitere Milliarden aus dem Euro-Rettungsfonds bekommen, um Staatsanleihen von privaten Investoren zurückzukaufen. Rein rechnerisch würde die Schuldenlast auch dadurch sinken. Vor dem Treffen haben sich auch Schäuble und sein Kollege Pierre Moscovici abgestimmt. Auch der französische Finanzminister will eine weitere lange Verhandlungsnacht vermeiden. Nicht, dass ich vor einem langen Treffen Angst habe, aber wenn wir jetzt wieder von vorne anfangen, kommt die Lösung später. Also lasst uns lieber von der fast getroffenen Einigung ausgehen. Das hofft auch Griechenland. Finanzminister Yannis Tournaras sagte, was er in den letzten Wochen immer sagt. Griechenland habe seinen Teil geliefert, deswegen müssten die Partner auch ihren Teil erfüllen, mit einer positiven Lösung für alle.
Wenn man etwas als festgefahren bezeichnen kann, dann waren es wohl in den vergangenen Jahren die Verhandlungen für einen weltweiten Klimaschutz. So dachten unter anderem die USA und China gar nicht daran, beispielsweise schärferen Emissionsgesetzen zuzustimmen. Aber das Kyoto-Protokoll läuft Ende des Jahres aus und jetzt muss eine Nachfolgeregelung gefunden werden. Deswegen hat heute in Katar die Weltklimakonferenz begonnen. Und die Chefin des UN-Klimasekretariats appellierte eindringlich, strengt euch an, tut was. Vielleicht könnte die neue Anmutung der Klimakonferenz dabei helfen. Aus Doha berichtet Werner Eckert.
Weiße Gewänder statt schwarzer Anzüge. Die Klimakonferenz hat ein neues Gesicht, zum ersten Mal in einem arabischen Land. Darauf gründen sich auch Hoffnungen. Arthur Runge-Metzger, der Chefunterhändler der EU-Kommission, gibt sich optimistisch.
Wir haben heute früh in der Eröffnung ein Statement gehört der Arabischen Liga, wo im Grunde genommen alle arabischen Länder gesagt haben, dass sie sehr viel konstruktiver mitarbeiten wollen in den nächsten Jahren. Und das ist doch etwas, was mich überrascht hat, positiv.
Die Liga bemüht sich seit einiger Zeit auf vielen Feldern um ein neues Image. Der Konferenz könnte das gut tun, denn schon am ersten Tag werden hier die alten Schützengräben wieder ausgehoben. Fast wortgleich beteuern die USA und die EU, dass sie doch zu Hause jede Menge fürs Klima tun, jeder für sich. Neue Vorschriften für den Spritverbrauch der Autos, Energieeffizienz, mehr erneuerbare Energien. Beide beteuern sie, dass sie ihre diversen Zusagen und Verpflichtungen mehr als nur erfüllen, übertreffen. Aber Jonathan Pershing, Chefunterhändler der USA, bleibt dabei, genug ist dann auch genug.
I do not anticipate that the United States will in the pre-2020 timeframe modify the commitment that we have made in the political context.
Ich gehe nicht davon aus, dass die Vereinigten Staaten vor 2020 ihre bisherigen politischen Zusagen ergänzen, sagt der Beauftragte von US-Präsident Obama. Die USA seien ja für nicht einmal mehr 20% der Klimagase verantwortlich.
For the world's emissions to peak, we need an agreement that's applicable to all countries.
Damit die gesamte Belastung der Welt zurückgeht, brauchen wir ein Abkommen, das in allen Ländern gilt, sagt Pershing. Also auch in den großen Schwellenländern wie China oder Indien. Dieses Abkommen soll zwar bis 2015 verhandelt werden und dann 2020 in Kraft treten, aber der Klimawandel ist kaum zu stoppen, wenn nicht schon vorher viel mehr passiert als gerade jetzt. Wenn alles so weiterläuft, werden die Temperaturen auf der Welt in diesem Jahrhundert nämlich um 3,5 bis 4 Grad steigen und nicht um die vereinbarten 2. Mit diesem Dilemma, dem Widerspruch zwischen dem politisch Möglichen und dem eigentlich Erforderlichen, leben die Verhandlungen. An Beschwörungen fehlt es nicht. Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, der katarische Konferenzpräsident, hat bei der Eröffnung am Morgen von einer goldenen Gelegenheit gesprochen, die Klimaverhandlungen hier in Doha voranzubringen. Und die Chefin des UN-Klimasekretariats, Cristina Figueres, nannte diese Konferenz eine historische Herausforderung. Es werde in Zukunft ein Abkommen gebraucht, dem sich alle verpflichtet fühlten und das den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel gleichermaßen gerecht werde. Vor allzu hohen Erwartungen an die Konferenz in Doha hat Bundesumweltminister Altmaier indessen von Berlin aus gewarnt. Man müsse realistische Erwartungen haben, sagte er. Er selbst wird erst ganz am Ende zur Konferenz kommen, später als die meisten anderen Minister.
Der UN-Klimagipfel ab heute in Katar. Und eines kann man wohl jetzt schon sicher sagen, leicht werden die Verhandlungen auf keinen Fall. Die Frage ist, darf man jetzt schon prophezeien, dass dieser Gipfel genauso enden wird wie der letzte, also ohne den großen Wurf? Oder welchen Einfluss könnte das Gastgeberland Katar auf die Verhandlungen haben? Jakob Mayer kommentiert.
Als die Delegierten des UN-Klimagipfels heute Morgen zum Konferenzgelände in Doha fuhren, konnten sie eine Boomtown bewundern, die weiter wächst. Glitzernde Fassaden entlang der Golfküste, Kräne, die neue Wolkenkratzer hochziehen, Geländewagen, die die Straßen verstopfen. Das Emirat Katar verdankt seinen sagenhaften Reichtum dem Verkauf von Erdöl und vor allem flüssigem Erdgas. Katar hat bisher prächtig verdient daran, dass die Welt fossile Brennstoffe verfeuert und damit den Klimawandel noch anheizt. Das hat seinen Preis. Katar gilt als das Land mit dem weltweit höchsten Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen. Und ausgerechnet dieses Land ist Gastgeber des UN-Klimagipfels? Das kann die internationalen Klimaverhandlungen endgültig zur Farce machen. Es kann aber auch die letzte Chance für einen Neuanfang sein, wenn aus einem OPEC-Land die Botschaft kommt, der Prozess geht mit neuem Schwung weiter. Und einen solchen Neuanfang haben die Verhandlungen dringend nötig. In Kopenhagen ist die Staatengemeinschaft vor 3 Jahren krachend gescheitert mit dem Versuch, Klimaschutz auf höchster Ebene zu betreiben. Die Staatenlenker von USA, China und EU zeigten mit dem Finger auf die jeweils anderen, die auch nichts tun wollten. Und herauskam nichts. Danach haben alle Beteiligten mehrere Gänge zurückgeschaltet, weil es eben schneller nicht geht. Dabei haben die handelnden Politiker längst begriffen, was ihnen Wissenschaftler seit Jahren vorhalten. Die Welt muss viel mehr tun und das viel schneller, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch einzudämmen. Aber wenn es konkret wird, wird es schwierig, auch und gerade in Doha. Der Gipfel muss klären, wie viel das Kyoto-Protokoll noch wert ist, das nur noch einige wenige Industriestaaten zum Klimaschutz verpflichtet. Und der Gipfel muss zeigen, was der Rest tun will, allen voran die USA und China, die sich bisher jeder Vereinbarung entziehen. Leider füllen die Europäische Union und die Bundesregierung ihre früheren Rollen als Vorreiter nicht mehr aus. Die EU, weil sie sich weigert, den Rest der Welt durch eigene, ehrgeizigere Ziele mitzuziehen. Die Bundesregierung, weil ihre zuständigen Ressorts im Streit gefangen sind. Die Beteiligten bemühen sich deshalb, die Erwartungen an den Doha-Gipfel klein zu halten. Sie sollten sich nicht täuschen. Mag sein, dass die Klimakonferenz in Katar nicht den großen Durchbruch bringen kann, aber sie kann im schlimmsten Fall den Anfang vom Ende markieren. Deshalb ist dem Appell von UN-Klimasekretariatschefin Christiana Figueres von heute Mittag nichts hinzuzufügen. Strengt euch an.
Ein Kommentar von Jakob Mayer für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und auch in Deutschland sorgt der Klimaschutz für latenten Streit. Auf der einen Seite rangeln ja der Bundeswirtschaftsminister und der Umweltminister um ihre Kompetenz und Führungsrolle bei der Energiewende. Und dann droht vielen Anwohnern auch noch ein massiver Ausbau der Stromnetze, um den Ökostrom vom Norden in den Süden zu bringen. Aber wie heute bekannt wurde, werden doch wohl weniger Stromtrassen neu gebaut werden müssen als zuvor erwartet. Heute hat die Bundesnetzagentur Wirtschaftsminister Rösler ihren neuen Netzentwicklungsplan vorgelegt. Kerstin Steinbrecher berichtet.
Jochen Hohmann hat vorsichtshalber noch einmal nachgeschlagen in der griechischen Mythologie. Als der neue Präsident der Bundesnetzagentur vor einigen Monaten sein Amt angetreten hat, da hatte doch der Wirtschaftsminister von der Herkulesaufgabe Energiewende gesprochen.
Das waren ja 12 Aufgaben, die Herkules erledigen musste. Also da bleiben jetzt noch mindestens 11 weitere Aufgaben, die teilweise von der Bundesregierung, teilweise vom Parlament ja erledigt werden müssen.
Denn das Ergebnis von Aufgabe Nummer 1 hat der Chef der Bundesnetzagentur dem Wirtschaftsminister heute in die Hand gedrückt. Ein Bedarfsplan für den Netzausbau. Die Aufgabe dahinter ist alles andere als trivial. Sicherzustellen, dass mit der Energiewende der Strom aus Wind, Biogas und Sonne auch tatsächlich beim Verbraucher ankommt. Dazu braucht man unter anderem große Stromautobahnen von der See bis in den Süden der Republik und man muss festlegen, wo sie verlaufen. 3 solcher Hochspannungstrassen soll es nun geben, 2800 Kilometer neue Netze und eine Verstärkung von 2900 Kilometern bestehender Netze. So sieht es der Bundesbedarfsplan vor. Und eines stellte Wirtschaftsminister Philipp Rösler heute auch gleich klar.
Ich möchte hier keinen Zweifel daran lassen, dass ich, aber die gesamte Bundesregierung, wir alle, für jeden einzelnen Kilometer hier in diesem Netzausbauprogramm festgehalten kämpfen werden.
Insgesamt 4 Stromautobahnen hatten die großen Übertragungsnetzbetreiber im Sommer als Bedarf ermittelt. Zu viel, sagten Kritiker. Die Bundesnetzagentur hat geprüft und analysiert und die Pläne in 6 öffentlichen Foren zur Diskussion gestellt. Lob für so viel Bürgerbeteiligung vom thüringischen Wirtschaftsminister Matthias Machnig, dessen Land vom Trassenneubau unmittelbar betroffen wäre.
Was die Bundesnetzagentur dort gemacht hat, und das geht weit über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, halte ich für stilbildend, auch für andere große Infrastrukturprojekte.
Die öffentlichen Anhörungen hatten Konsequenzen. Am Ende blieben 3 Stromautobahnen übrig. Von mehr als 70 vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen hat die Bundesnetzagentur rund 20 gestrichen. Jochen Hohmann.
Wir nehmen ganz bewusst in den Entwurf für den Bundesbedarfsplan nur diejenigen Leitungsausbaumaßnahmen auf, von deren energiewirtschaftlicher Notwendigkeit und Dringlichkeit wir schon jetzt überzeugt sind.
Diese Maßnahmen will der Wirtschaftsminister jetzt unter Hochdruck in Gesetzesform gießen. Noch im Dezember soll das Kabinett darüber entscheiden, dann der Bundestag. Matthias Machnig signalisierte heute schon mal Kooperationsbereitschaft von Seiten der Länder, denn ohne Netzausbau keine Energiewende.
Altersarmut, Niedrigrenten, eigentlich sollte das im kommenden Jahr Hauptwahlkampfthema sein. Die SPD hat ja am Wochenende trotz aller Kritik von den Grünen ihr Konzept einer solidarischen Altersversorgung auf den Weg gebracht. CDU-Arbeits- und Sozialministerin von der Leyen dagegen kämpft unionsintern für ihren Vorschlag, eine Zuschussrente. Und jetzt kommt eine Meldung, die das Ganze auf einmal ad absurdum führen könnte. Nach den neuesten Berechnungen im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung könnten die Renten in Deutschland in den kommenden 4 Jahren drastisch steigen. In Ostdeutschland um 11,5%, in Westdeutschland um gut 8,5%. Das wäre die höchste Rentensteigerung seit den 90er Jahren. Und dennoch sind es Zahlen, die das Sozialministerium alles andere als euphorisch stimmen. Aus Berlin, Nicolas Buschlüter.
Nach den Horrormeldungen in den vergangenen Wochen zu Alters- und Rentenarmut wäre es diesmal eigentlich die perfekte Möglichkeit für das Sozialministerium gewesen, zur Abwechslung mal eine gute Nachricht zu verkünden. Die Altersbezüge werden steigen, und zwar üppig. Stattdessen folgende Auskunft von Sprecherin Christina Wendt.
Wir kommentieren die Zahlen im Moment gar nicht zum Rentenversicherungsbericht, weil der erst am Mittwoch im Kabinett sein wird. Und wenn der Bericht verabschiedet ist, dann können wir eventuell auch was dazu sagen.
Vielleicht passten die Steigerungen aber auch ganz einfach nicht ins Konzept von CDU-Sozialministerin von der Leyen, die ja in den eigenen Reihen heftigst für eine Besserstellung von Rentnern und eine Zuschussrente von 850 Euro kämpft. Ihre Sprecherin bemühte sich zumindest, den Rentenbericht weiter herunterzuspielen.
Wie es mit Prognosen und Projektionen ist, da gibt es die verschiedensten Zahlen, die man entwirft. Und das ist auch gut so, dass man diese Projektionen hat. Aber letztlich muss man immer die wirtschaftlichen Entwicklungen, die konkreten, zur Grundlage nehmen.
In der Tat geht die optimistische Prognose von guten wirtschaftlichen Begleitumständen aus. Damit die üppigen Rentenerhöhungen wirklich kommen, müssten die Bruttolöhne in Deutschland in den nächsten 4 Jahren im Schnitt zwischen 2,5 und 2,8% steigen und die Arbeitslosenquote unter 3 Millionen bleiben. Dass das so kommt, ist längst nicht sicher. Auch SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles ist skeptisch. Die Probleme der Zukunft blieben ungelöst.
Wir haben 7 Millionen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und das drückt natürlich auf das gesamte Rentenniveau. Deswegen müssen wir tatsächlich jetzt die Erwerbsarmut bekämpfen und Mindestlöhne einführen, den Niedriglohnsektor zurückschneiden. Dann kann man sich wirklich freuen. Jetzt sind es erstmal Prognosen, die auf einer guten konjunkturellen Entwicklung der letzten Jahre beruhen.
Auch der Sozialverband VdK spricht von einem Blick in die Kristallkugel. Niemand könne vorhersagen, wie sich die Wirtschaft in Deutschland entwickeln werde, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Außerdem gingen die Prognosen immer vom sogenannten Eckrentner aus, einem fiktiven Arbeitnehmer, der 45 Arbeitsjahre lang Beiträge bezahlt und stets durchschnittlich verdient habe. Die Rentenrealität, sagt Mascher, sehe aber anders aus. Immer mehr Rentner drohten in die Altersarmut abzurutschen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Vorsichtig gute Nachrichten, zumindest vorerst heute aus Gaza. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas hält offenbar. Israels Regierung treibt jetzt die Raketenabwehr voran. Derweil überrascht der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak mit der Nachricht, aus der Politik auszuscheiden. Nach den Parlamentswahlen im Januar stehe der gemäßigte Politiker nicht mehr zur Verfügung, hieß es. Barak war eine langjährige Größe in der israelischen Spitzenpolitik und hatte als Moderater Vertreter der Regierung Netanjahus immer wieder vermittelt, zum Beispiel bei Differenzen mit den USA. Jetzt ziehe er sich aus privaten Gründen zurück, sagte Barak.
Vor 53 Jahren wurde ich zum Militär eingezogen. Seither habe ich dem israelischen Volk 47 Jahre lang gedient, so gut ich konnte. Heute stehe ich vor Ihnen, um Ihnen meine Entscheidung mitzuteilen, aus dem politischen Leben auszuscheiden und nicht bei den nächsten Parlamentswahlen zu kandidieren. Der Verzicht auf eine erneute Knesset-Kandidatur bei den Wahlen im Januar kommt überraschend, weil Baraks Wahlplakate längst in allen israelischen Städten präsent sind. Verteidigungsminister will er bleiben, bis ein Nachfolger nach Abschluss der kommenden Koalitionsverhandlungen ernannt ist. Quer durch alle politischen Lager wurde Baraks Leistung für die Sicherheit des Landes heute anerkannt. Von der Arbeitspartei, deren Vorsitzender er einst war, bis er sie im Streit verließ, bis hin zum rechtsnationalen Likud. Barak ist der höchst dekorierte israelische Soldat seit Gründung des Landes, hat verschiedene Ministerposten innegehabt und von 1999 bis 2001 auch die Regierung geführt. Gleichwohl erinnerten Politiker der Arbeitspartei heute auch daran, dass er die Partei mit seinem plötzlichen Austritt zerrissen hat, wie sich Benjamin Ben-Eliezer ausdrückte, der frühere Parteichef. Und Juli Edelstein vom Likud, derzeit Minister für Propaganda und Diaspora, setzte sogar zu einer Generalabrechnung an, indem er darauf verwies, dass Ehud Barak einige wenige der illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland räumen ließ. Meiner Ansicht nach war es mit seiner Leistung für die Sicherheit Israels zu Ende, als er in die Politik ging. Er hat sehr viele Fehler gemacht, vor allem die fortgesetzte Schädigung der Siedler im Westjordanland. Deswegen ist das heute in meinen Augen der Unabhängigkeitstag des Likud und der Regierung. Wir haben einen besseren Verteidigungsminister verdient. Mit Genugtuung reagierten palästinensische Politiker auf Baraks Ankündigung. Fawzi Barum, Sprecher der Hamas, wertete sie als weiteren Beleg dafür, dass Israel seine Ziele bei der jüngsten Militäroperation im Gazastreifen nicht erreicht hat. Und der gemäßigte PLO-Politiker Mustafa Baghouti bezeichnete Baraks angekündigten Rückzug als erstes Ergebnis des Sieges, den der palästinensische Widerstand in Gaza errungen habe. Trotz des Abschieds von der politischen Bühne müsse Barak damit rechnen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt zu werden. Aber wie endgültig ist dieser Rückzug? Darüber spekulieren israelische Medien, seit Ehud Barak am Vormittag auf die Frage nach einem möglichen Comeback sehr ausweichend antwortete. Was diese Frage angeht, sagte Barak hörbar, nach passenden Worten suchend, da habe er keine Antwort parat. Im Moment habe er diese Entscheidung getroffen und mit etwas anderem beschäftige er sich nicht.
Aus Tel Aviv, Peter Kapern. Bundespräsident Gauck ist schon eine ganze Weile im Amt und immer noch ist er fleißig dabei, Antrittsbesuche zu machen. Heute war in Nordrhein-Westfalen an der Reihe. Stefan Lauscher.
Der Landtag hatte seinen roten Teppich ausgerollt. Vor der Staatskanzlei signalisierten Deutschland, NRW und EU-Fahnen Feierlichkeit, Blaulicht und Polizeimotorrad-Eskorten, wo immer das Auto mit der Präsidentenstandarte und dem Kennzeichen 01 gerade unterwegs war. Großkampftag im politischen Düsseldorf. Joachim Gauck auf Antrittsbesuch in NRW. Überall Fernsehkameras, Reporterteams, neugierige Passanten. Aber ob solche Tage auch Spaß machen? Begonnen hatte der Antrittsbesuch des Bundespräsidenten in der Staatskanzlei. Lobende Worte von Joachim Gauck für das Land Nordrhein-Westfalen und für die NRW-Regierungschefin.
Dies ist das größte Bundesland. Die meisten Menschen leben hier. Und es ist ein Land, was enorme Erfahrungen beim Strukturwandel hat. Das brauchen wir. Wir brauchen den Geist der Ermutigung, der von denen ausgeht, die sich hier seit Jahr und Tag für Strukturwandel einsetzen. Und vielleicht auch hin und wieder mal einen innovativen Politikstil wagen.
Für ihn im Osten, sagt Gauck, sei Nordrhein-Westfalen früher immer der Inbegriff des Westens gewesen. Mit rauchenden Schloten, schlechter Luft und Industrielandschaft pur. Erst bei einem Besuch im Ruhrgebiet, da war er noch Pfarrer und zu Gast bei einem Kirchentag, habe er sich dann gewundert, wie grün NRW eigentlich sei. Sagt's und eilt schon zum nächsten Termin. Auch die Besucher im Landtag erhaschen nur einen kurzen Blick auf den hohen Gast.
Gelassen, ruhig, kennt die richtigen Worte.
War sehr nett.
Beeindruckt kann ich jetzt nicht sagen, aber ich fand schon interessant, ihn mal live zu sehen.
Ich habe ihn mir etwas größer vorgestellt, aber doch sympathische Erscheinung.
Also von da an mal zu sehen, ist schon was Besonderes.
Teil 2 des Antrittsbesuches am Nachmittag dann in Bottrop. Dort entsteht die Innovation City Ruhr, eine Modellstadt für die Energiewende mit Häusern, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Noch steckt vieles in den Anfängen, aber die zumindest lassen aufhorchen. Und, das nimmt der Bundespräsident als Eindruck mit, nicht nur Innovation klappt hier offenbar, sondern auch Integration.
Ganz spontan hat mir eine junge Frau erzählt, mit ihrem Kind kam sie zu mir und hat erzählt, nicht nur Innovation hier, sondern auch Integration klappt hier und hat von Türken, Portugiesen, Griechen erzählt, die alle hier mit allen friedlich und schön zusammenleben. Ich fahre hier beschenkt weg.
Vielleicht machen solche Tage also doch Spaß. Zur Stunde beginnt in Duisburg ein Bürgertreffen des Bundespräsidenten mit rund 170 Männern und Frauen, die sich ehrenamtlich für Integration und soziale Belange einsetzen. Der Bürgertreff ist nicht öffentlich. Dem Bundespräsidenten geht es nicht um schöne Bilder, sondern um ehrliche Gespräche.
Eine Tragödie hat sich heute in Baden-Württemberg ereignet. Bei einem Brand in einer Behindertenwerkstatt sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in einer Einrichtung der Caritas im Schwarzwald. Ernst Krumm berichtet.
Gegen 14 Uhr erreichte die Polizei und die Feuerwehren der Notruf. Anwohner hatten winkende Menschen und Rauch aus dem Gebäude der Werkstatt gesehen. 5 Minuten später waren bereits die ersten Rettungsfahrzeuge vor Ort. Alfred Oschwald, der Polizeichef von Freiburg.
Bei dem Brand, dessen Ursache noch unklar ist, sind insgesamt 14 Menschen zu Tode gekommen. Eine einstellige Zahl, genau steht das noch nicht fest. Menschen sind verletzt worden. Zur Brandursache, wie gesagt, können wir noch nichts Genaues sagen.
14 Menschen sind ums Leben gekommen, knappe 10 wurden verletzt. Wie die Polizei auf der Pressekonferenz gesagt hat, ist von denen aber keiner mehr in Lebensgefahr. Trotz alledem ist es ein Desaster. Die Werkstatt ist abgebrannt. Es sind nicht nur behinderte Menschen ums Leben gekommen, auch Betreuer sind unter den Opfern. Ein fatales Desaster für die Stadt, die diese Neustadt. Etwa 200 Menschen waren in der Einrichtung beschäftigt. Von denen konnten sich die meisten selbst noch ins Freie retten. Im Umfeld der Behindertenwerkstatt war wirklich viel, viel Hilfe sofort vor Ort. Alle Firmen, die es hier gibt in der Umgebung, haben ihre Hallen geöffnet, haben die behinderten Menschen und alle verpflegt und auch sich um die Retter gekümmert. Einer, der sich auch gekümmert hat, ist der Landesvater. Der ist sofort mit dem Hubschrauber hierher gekommen. Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann.
Ich darf den Angehörigen und allen Betroffenen die tiefe Anteilnahme Trauer der Landesregierung aussprechen, darf aber auch im Namen der Bundesregierung tun. Ich habe soeben mit der Bundeskanzlerin telefoniert und auch sie ist tief erschüttert von diesem schweren Unglück und spricht ebenfalls den Angehörigen der Opfer ihr tiefes dieses Mitgefühl aus.
Zur Brandursache lässt sich noch nichts sagen, nur dass das Feuer sich explosionsartig ausgebreitet haben soll. Die 14 Menschen, die gestorben sind, hatten offenbar keine Chance, sich noch zu retten. Ganz besonders betroffen ist natürlich auch der Vorstand des Caritasverbandes aus Freiburg, Egon Engler.
Wir sind zutiefst betroffen. Wir sind unendlich traurig und unsere Gedanken und Gebete gelten im Moment den Verstorbenen hier und deren Angehörigen. Und wir denken auch an die vielen Werkstattmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt mit dem Erlebten umgehen müssen und werden das unsere dazu tun, dass wir ihnen dabei behilflich sein können.
Im Moment sind natürlich die Brandsachverständigen vor Ort. Bis die Ursache des Brandes halbwegs geklärt wird, wird es aber wahrscheinlich noch einige Tage dauern.
Das war ein Bericht von Ernst Krumm. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen guten Abend.